Schönen guten Abend noch einmal. Wir wollen heute, wie gerade schon gesagt, in das Buch Joel, in den Propheten Joel einsteigen. Und ihr könnt schon mal die Bibel aufmachen. Das ist für den einen oder anderen vielleicht ein Buch, das man nicht sofort findet. Jemand sagte mal, die kleinen Propheten sind so der Hinterhof der Bibel. Da hält man sich meistens nicht ganz so oft drin auf. Deswegen schlagt schon mal Joel Kapitel 1 auf. Und den Text, den wir uns heute anschauen wollen, ist Joel Kapitel 1 ab Vers 1 bis Kapitel 2 Vers 11, also eineinhalb Kapitel. Und ich muss sagen, ich hatte, bis ich zu Hause gerade losgegangen bin, eigentlich auch vor, mit euch erstmal den gesamten Text zu lesen und dann einfach diese drei Abschnitte so ein bisschen durchzugehen. Aber als ich hier hingegangen bin, dachte ich, boah, es sind sehr harte Texte. Also es geht eigentlich nur um Drohungen und ich dachte, okay, vielleicht machen wir es doch anders, sodass wir dass ich das jetzt spontan ein bisschen ändern werde. Wir werden uns immer abschnittsweise, also drei Abschnitte, werden immer einen Abschnitt lesen und uns dann anschauen, worum es darin geht und dann zum nächsten Abschnitt kommen, damit wir das so ein bisschen aufgeteilt haben. Eines möchte ich heute sagen, also ich werde jetzt nicht darauf eingehen gleich, was die Zähne sind oder die Löwenzähne und so weiter in diese Wortdeutung. Mir ist heute wichtig, dass wir verstehen, wie dieser Abschnitt, den wir heute lesen, in das Buch Joel passt. Das ist mir wichtig. Wir haben letztes Mal eine Einführung in das Buch bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch wer da war oder wer es verfolgt hat. Ich werde gleich noch ein paar Punkte aufgreifen, weil es wichtig ist. Aber Vitali hat dem Buch eine Überschrift gegeben. Und die haben wir gemeinsam erarbeitet. Und diese Überschrift, das kann ich jetzt schon mal so sagen, aus dem Dunkeln ins Licht oder aus der Dunkelheit ins Licht. Diese Überschrift steht über dem Buch. Das ist so mehr oder weniger das Leitmotiv. Und mir ist wichtig, dass wir heute verstehen, wie dieser Abschnitt, den wir heute anschauen, in diese Überschrift passt oder in dieses Thema, wie sich das da einreiht. Denn auf den ersten Blick macht es keinen Sinn, weil es sich nur um Dunkelheit handelt. Aber ich hoffe, dass wir das am Ende verstehen und dass wir am Ende dann auch eine Anwendung aus diesen Texten für unser Leben mitnehmen können. Kurz nochmal zur Einführung, weil es halt wichtig ist. Vitali hat das letzte Woche sehr gut gemacht und ich wiederhole das deswegen nur. Ich weiß nicht, ob man sich das nochmal nachschauen kann. Deswegen, wenn man es kann, ich würde es euch empfehlen, damit ihr in diesem Buch drin seid. In diesem Buch begegnet uns sehr viel hebräische Poesie. Das ist für uns nicht so leicht zu erkennen, wenn wir den deutschen Text lesen, dann wiederholen sich einige Sachen und man versteht nicht und man fängt dann an, irgendwie auch schnell zu deuten, okay, das muss was anderes sein. Dahinter steckt oft hebräische Poesie, dass einfach Dinge wiederholt werden, ja, um die Aussage letztendlich zu bekräftigen. Ich werde auf diese hebräische Poesie nicht eingehen, weil ich sie nicht so einfach finde zu finden. Also mir fällt es nicht so einfach, diese Poesie zu finden. Wenn jemand aber von euch feststellt, oh, es handelt sich hier eigentlich um das Gleiche, was er gerade schon beschrieben hat, dann dürft ihr das im Hinterkopf behalten. Er beschreibt oft nicht etwas anderes, sondern er will nur eine Sache besonders deutlich machen. Das Zweite, der Prophet bezieht sich nicht auf eine Regierungszeit oder auf einen König. Das werden wir gleich ganz am Anfang lesen. Das dürft ihr auch gerne immer wieder so ein bisschen auf dem Schirm haben, wenn wir die anderen Propheten anfangen. Oft ist der erste Vers so, dass da steht, das ist die Botschaft von dem und dem, der zur Zeit von, und dann werden ein paar Könige aufgezählt. Zum Beispiel bei Hosea hatten wir das. Joel macht das nicht. Also Joel begrenzt sich nicht oder lässt sich keiner Regierungszeit zufügen, laut dem Text, den wir hier lesen. Und es kann damit zusammenhängen, dass er seine Botschaft letztendlich zeitlich nicht eingegrenzt haben möchte. Das wäre eine Erklärung. Also er will sich zeitlich nicht eingrenzen lassen und seine Botschaft soll es auch nicht sein. Einige Bibelübersetzungen machen hier bereits in der Überschrift, ich will nicht sagen, dass die Bibelübersetzungen Fehler machen, aber bei mir war es so in meiner Schlachterbibel, dass die Überschrift bereits etwas sagt, was im Text eigentlich so nicht steht, nämlich dass die Überschrift deutet. Die den Schlachter haben, die werden das auch sehen. Also da steht dann die Heuschreckenplage, Sinnbild des assyrischen Einfalls. Und dieser Einfall, der später auch gekommen ist, hat aber noch nicht stattgefunden. Und so wird hier schon direkt gedeutet. Und ich glaube, dass aber Joel das nicht wollte, dass man das so schnell deutet. Denn das, was wir hier lesen werden, und das hat Vitali letzte Woche auch gesagt, das ist ganz wichtig, das, was wir hier lesen, was hier in diesem Buch beschrieben wird, und vor allem im Kontext des ganzen Buches, wenn wir das ganze Buch betrachten, das ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Das heißt, es handelt sich hier um eine Prophetie, die noch nicht eingetreten ist. Das ist ganz wichtig, vor allem für die späteren Kapitel. Und es handelt sich auch eigentlich um eine große Prophetie, die hier beschrieben wird. Also das ganze Buch beschreibt eigentlich eine Prophetie und die baut aufeinander auf. Das heißt, wenn Kapitel 1 bis 2 eintreffen und wenn dann Kapitel 2 das Ende passiert, dann folgt Kapitel 3 und dann folgt Kapitel 4. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und entweder wir sagen, okay, es tritt ein und da muss alles eintreten, weil alles miteinander zusammenhängt. Und dann ist es die Prophetie, die Joel beschreibt. Oder es ist eine Situation, die ähnlich ist, aber es ist nicht das, was Joel hier beschreibt. Ja, es gibt Parallelen, aber es ist letztendlich nicht das, was Joel beschreibt. Und das ist ganz wichtig für uns zu verstehen. Also das, was wir hier lesen, ist eine große zusammenhängende Prophetie, aber sie ist noch nicht eingetreten. Also es ist eine Prophetie, auf die auch wir heute noch warten können. Es sind Ereignisse, die auch noch in unserer Zukunft liegen. Das, was wir hier lesen, wird irgendwann einmal passieren, aber es ist noch nicht passiert. So viel zum Kontext. Und jetzt wollen wir den ersten Abschnitt lesen. Und der erste Abschnitt ist Joel Kapitel 1, ab Vers 1 bis einschließlich Vers 12. Das Wort des Herrn, das an Joel, den Sohn Petuels, erging. Hört das, ihr Ältesten, und achtet darauf, alle Bewohner des Landes. Ist so etwas jemals in euren Tagen oder in den Tagen eurer Väter geschehen? Erzählt davon euren Kindern und eure Kinder ihren Kindern und deren Kindern dem zukünftigen Geschlecht. Was der Nager übrig ließ, das hat die Heuschrecke gefressen. Und was die Heuschrecke übrig ließ, das hat der Fresser verzehrt. Und was der Fresser verschonte, das hat der Verwüster aufgefressen. Wacht auf, ihr Trunkenen, und weint und jammert, ihr Weintrinker, alle wegen des Mosts, weil er euch vom Mund weggenommen ist. Denn ein Volk hat mein Land überzogen, das ist mächtig und ohne Zahl. Es hat Zähne wie Löwenzähne und ein Gebiss wie eine Löwin. Mein Weinstock hat es verwüstet und meinen Feigenbaum kahl gefressen. Sogar die Rinde hat es vollständig abgeschält und weggeworfen. Weiß geworden sind seine Zweige. Klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist wegen des Bräutigams ihrer Jugend. Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus des Herrn entzogen. Es trauern die Priester, die Diener des Herrn. Das Feld ist verheert, der Acker trauert. Denn das Korn ist verwüstet, das Obst ist verdorrt, die Ölbäume sind verwelkt. Die Bauern sind enttäuscht, die Winzer jammern wegen des Weizens und wegen der Gerste, denn die Ernte des Feldes ist verloren. Der Weinstock ist verdorrt, der Feigenbaum verwelkt, Granatbäume, Palmen und Apfelbäume, alle Bäume des Feldes sind verdorrt. Ja, den Menschenkindern ist die Freude vergangen. So, das ist der erste Abschnitt, der dritte wird nicht besser, der zweite, der hat gleich einen etwas anderen Ton. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr den Text lest. Also als ich diesen ganzen Abschnitt gesehen habe, der jetzt eingeteilt war, dann wusste ich erstmal nicht, was willst du jetzt eigentlich noch sagen dazu? Also das ist eine sehr ernste Botschaft. Aber wir steigen jetzt erstmal einfach in den Text ein und wie gesagt, mir geht es darum, dass wir später am Ende der Bibelarbeit verstehen, warum dieser Text wichtig ist, um das ganze Buch zu verstehen und wie Gott vor allen Dingen auch in diesem Text wirkt. Joel, der Name Joel bedeutet so viel wie der Herr ist Gott und Joel macht hier deutlich, dass ein Tag kommen wird, der so schlimm ist, dass dieser Tag, der da kommt, alles, was bisher an Vernichtung, was an Grausamkeit, was an Elend da war, das alles wird an diesem Tag in Schatten gestellt werden. Also es wird ein Tag kommen, der wird der absolut schlimmste Tag sein, den es hier gegeben hat. Das lesen wir in Vers 3 und diesen Tag nennt er dann auch den Tag des Herrn. Diesem Tag des Herrn gehen bestimmte Ereignisse voraus. Also es wird gewisse Dinge geben, die da passieren im Zusammenhang mit diesem Tag des Herrn, die da vorpassieren. Und das sind die Dinge, die er hier jetzt beschreibt, in diesem Abschnitt und auch gleich weiter. Empfänger dieser Botschaft sind vermutlich hauptsächlich die Menschen in Juda. Und er schreibt hier etwas, was so wichtig ist, dass diese Botschaft, also diese Warnung, diese Androhung des Gerichts, das ist so wichtig, dass es auf jeden Fall weitergegeben werden soll. Und das betont er direkt am Anfang. Also das, was ich euch jetzt sage, gebt das weiter, den nächsten Generationen, und die soll es weitergeben und die soll es weitergeben. Denn das, was da passiert, das wird so schrecklich sein, dass man es noch nie erlebt hat. Aber vor allen Dingen auch gleich, was im nächsten Abschnitt kommt, es gibt dann nur noch eine Möglichkeit, die ihr habt. Deswegen gebt diese Botschaft, die ich euch jetzt übermittle, weiter an die kommenden Generationen. Dann fängt er hier an und er gebraucht das Bild einer Heuschreckenplage. Und diese Heuschreckenplage oder diese Heuschrecken, die fressen einfach alles ab und die verwüsten das Land komplett. So lesen wir es in Vers 4. Die Heuschrecken, das war damals etwas, was die Leute kannten, etwas, was die Leute fürchteten. Denn wenn so eine Heuschreckenplage kam, dann war nicht nur die Ernte kaputt für ein Jahr, sondern es war alles kaputt. Also es war, die Bäume waren kaputt, so wie wir es hier gelesen haben, die Sträucher und so weiter. Und man musste komplett von Anfang anfangen. Also man stand mit ganz leeren Händen da. Das war für einen Bauer mit das Schlimmste, was passieren konnte, wenn eine Heuschreckenplage kommt. Und Gott nimmt dieses Bild, weil es den Menschen damals einleuchtet, dass Heuschrecken mit das absolut Schlimmste ist oder eins der schlimmsten Sachen, was passieren kann, was wirtschaftlich passieren kann. Und er gebraucht es für das, was dort kommen wird. Er spricht von einem Volk weiter, das das Land überrennen wird. Wir werden es gleich im dritten Abschnitt nochmal genauer lesen. Dieses Volk oder besser gesagt diese Armee, die dort kommen wird, wird im zweiten Kapitel dann nochmal beschrieben. Das werden wir gleich nochmal lesen. Und Joel beschreibt letztendlich eine Situation, in der das Volk, ja, dieser Begriff ist ein bisschen behaftet, aber in der das Volk vor der totalen Vernichtung steht. Das ist eine Situation, die er hier letztendlich beschreiben will in diesen Abschnitten. Das Land wird komplett verwüstet werden. Das Land wird ökologisch und wirtschaftlich komplett am Ende sein. Das wird so kaputt sein, dass letztendlich nicht mal Bäume mehr da sind. Wir haben es ja jetzt die letzten Jahre auch in Deutschland ein wenig erlebt, wie das ist, wenn irgendwelche Tiere die Rinde von Bäumen kaputt machen. Dann sind auf einmal ganze Waldstriche einfach weg, werden müssen gefällt werden. Und hier wird es so sein, dass einfach komplett alles kaputt ist. Das Land wird also auch wirtschaftlich komplett am Ende sein. Das Land wird von einer fremden Armee überrannt werden und wird militärisch am Rande einer endgültigen Niederlage stehen. Man wird sich also auch nicht mehr wehren können. Und das ist halt auch ziemlich beachtlich. Ich möchte jetzt nichts irgendwie reininterpretieren, aber wenn man weiß, es geht an die Israeliten und Israel ist auch eine Atommacht. Das heißt, all das, was das Volk an Armee hat, das wird nicht mehr ausreichen. Es wird nicht funktionieren. Sie werden sich nicht mehr wehren können. Sie werden mit dem Rücken zur Wand stehen. Aber was das absolut Schlimmste ist, dazu werden wir gleich im dritten Abschnitt kommen, aber das nehme ich hier schon mal vor. Das Schlimmste ist aber, dass Gott diese Armee benutzt, um sein Gericht zu vollstrecken. Und das ist eigentlich das Schlimmste an dieser ganzen Situation, dass Gott diese Situation benutzt, diese Armee letztendlich, die dort kommen wird, um sein Gericht zu vollstrecken. Das ist erstmal so der erste Abschnitt, mit dem er hier einleitet. Also es sind dunkle Aussichten, es geht alles kaputt, es wird alles kaputt gehen, es wird nichts mehr übrig bleiben. Und so kommen wir jetzt zum zweiten Abschnitt. Der zweite Abschnitt hat ein wenig einen anderen Ton und spricht so ein bisschen auch für Gottes Charakter, da werde ich am Ende auch drauf kommen. Lesen wir ab Vers 13 weiter. Umgürtet euch und klagt, ihr Priester, jammert, ihr Diener des Altars. Kommt her und verbringt die Nacht im Sacktuch, ihr Diener meines Gottes. Ihr Diener meines Gottes. Denn Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus eures Gottes entzogen. Heiligt ein Fasten, beruft eine allgemeine Versammlung, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes zum Haus des Herrn, eures Gottes, und schreit zum Herrn. Ach, was für ein Tag! Ja, der Tag des Herrn ist nahe. Er kommt als eine Verwüstung vom Allmächtigen. Ist nicht vor unseren Augen die Nahrung weggenommen worden, Freude und Frohlocken von dem Haus unseres Gottes? Verdorben sind die Samenkörner unter den Schollen, die Speicher stehen leer, die Scheunen zerfallen. Ja, das Korn ist verwelkt. O, wie seufzt das Vieh, wie sind die Rinderherden verstört, weil sie keine Weide haben. Auch die Schafherden gehen zugrunde. Zu dir, o Herr, will ich rufen, denn das Feuer hat die Auen der Steppe verzehrt. Und die Flamme hat alle Bäume des offenen Feldes versenkt. Auch die Tiere des Feldes lechzen nach dir, weil die Wasserbäche vertrocknet sind und das Feuer die Auen der Steppe verzehrt hat. Mitten in diese ziemlich dunkle Situation, die wir am Anfang des Kapitels lesen, sagt Gott dem Volk jetzt, was das Volk in dieser Situation tun soll. Und das lesen wir hier in Vers 14, schreit zum Herrn. Er sagt, wenn das passiert, wenn ihr in dieser Situation seid, schreit zum Herrn. Das Volk soll Buße tun, da sie erkennen sollen, dass der Herr ihr einziger Ausweg ist. Und interessant ist auch hier, dass er in der ersten Linie oder dass er zuerst die geistliche Leiterschaft des Volkes auffordert, Buße zu tun und dann soll das weitergehen ans Volk. Das finde ich ziemlich interessant, dass wenn Gott eingreifen soll, dann muss er erstmal unter seinen Leuten Buße passieren. Und ich finde das etwas, was wir mitnehmen können, wenn wir wollen, dass Gott uns verändert als Gemeinde oder wie auch immer, wenn wir im Problem stehen, wo wir nicht weiter wissen, da müssen wir als erstes Buße tun, weil es meistens etwas in unserer Mitte gibt. Er spricht hier zuerst die geistliche Leiterschaft an, die Priester, die Diener. Was wir hier nicht lesen, ist eine Reaktion des Volkes. Also wir lesen jetzt nicht, dass irgendwas passiert, das werden wir später lesen, deswegen werde ich diesen Abschnitt auch am wenigsten jetzt betrachten. Wir werden jetzt direkt weitergehen. Wichtig ist für uns nur zu sehen, dass hier, obwohl es so dunkel ist, dass Gott sofort sagt, tut Buße. Gottes Gnadenangebot gilt auch dort kurz vor seinem Gericht, also kurz vorm Tag des Herrn. Auch dann gibt er den Menschen noch einen Ausweg. Er zeigt ihnen einen Weg, wie sie letztendlich aus dieser Situation herauskommen. Und dieser Text steht hier erstmal so für sich. Beim nächsten Mal werden wir feststellen, es geht weiter dann in diesem Ton. Aber für heute werde ich diesen Text erstmal einfach nur so stehen lassen. Also Gott droht das Gericht an. Das Gericht wird fürchterlich sein. Es wird so schlimm sein wie alle. Also es wird alles, was bis jetzt gewesen ist, an Brutalität, an Grausamkeit übertreffen. Aber er sagt, wenn das passiert, dann tut Buße. Also es gibt scheinbar dann doch noch eine Möglichkeit, zu Gott zu kommen und zu ihm zu schreien. Kommen wir zum dritten Abschnitt. Und hier macht er letztendlich dort weiter, wo er am Anfang angefangen hat. Das werdet ihr gleich auch merken. Kapitel 2. Stoßt in das Schofarhorn in Zion und blast Lärm auf meinen heiligen Berg, dass alle Bewohner des Landes erzittern, denn der Tag des Herrn kommt, ja, er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Wie Morgenrot breitet sich über die Berge aus ein großes, mächtiges Volk, wie es seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gegeben hat und auch in zukünftigen Zeiten und Generationen nicht mehr geben wird. Also hier beginnt er jetzt, das Volk zu beschreiben, was er im ersten Abschnitt nur ganz kurz in Vers 6 angedeutet hat. Und hier geht er jetzt explizit auf diese Armee ein, auf dieses Volk, was dort kommen wird und das Volk dann letztendlich in diese Situation bringen wird, dass alles verwüstet ist und dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Also es ist ein Volk, was es in der Größe noch nicht gegeben hat und auch in zukünftigen Zeiten und Generationen nicht mehr geben wird. Fressende Feuer gehen vor ihm her und hinter ihm her eine lodernde Flamme. Ist das Land vor ihm wie der Garten Eden gewesen, hinter ihm ist es wie eine öde Wüste und man kann ihm nicht entfliehen. Wie Rosse sehen sie aus und wie Reiter rennen sie. Wie rasselnde Kriegswagen kommen sie über die Höhen der Berge her, wie eine Feuerflamme, die prasselnd
das Stroh verzehrt, gleich einem mächtigen Heer, das zum Kampf gerüstet ist. Vor ihm erzittern die Völker, alle Angesichter verfärben sich. Wie Helden laufen sie, wie Krieger ersteigen sie die Mauer. Jeder geht auf seinem Weg und keiner kreuzt den Pfad des anderen. Keiner drängt den anderen, jeder geht seine eigene Bahn. Zwischen den Wurfgeschossen stürzen sie hindurch und lassen sich nicht aufhalten. Sie dringen in die Stadt ein, rennen auf die Mauer, erklimmen die Häuser, steigen wie Diebe zum Fenster hinein. Vor ihnen erbebt die Erde, der Himmel erzittert, Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Schein. Und der Herr lässt seine Stimme hören vor seinem Kriegsvolk her. Denn sehr groß ist sein Heerlager und gewaltig sind, die sein Wort vollstrecken. Ja, groß ist der Tag des Herrn und sehr schrecklich. Wer kann ihn ertragen? So, das ist jetzt erstmal der Text für heute. Also jetzt kommt kein Text mehr dazu. In diesem Abschnitt, wie ich gerade schon gesagt habe, geht es jetzt explizit nochmal um diese Armee, um dieses Volk, was dort kommen wird. Und Gott benutzt diese Armee, so lesen wir es hier letztendlich, um seinen Tag des Herrn, um den Tag des Herrn vorzubereiten. Also es ist noch nicht der Tag des Herrn, das, was wir hier lesen, ist noch nicht der Tag des Herrn, sondern es ist noch davor. Wisst ihr, Gott offenbart sich ja immer in einem historischen Kontext. Was meine ich damit? Also wenn Gott etwas über sich schreibt, dann schreibt er das oder dann offenbart er das so, dass die Menschen, zu denen es damals geschrieben wurde, dass sie es verstehen. Wenn er diesen Text heute schreiben würde, würden hier wahrscheinlich andere Dinge drin stehen, Dinge, die wir verstehen, die in unserer Zeit gebräuchlich sind. Und das, was letztendlich hier beschrieben wird, was Joel hier in diesem Text beschreibt, was Gott hier offenbart, das war für die Menschen damals der Inbegriff einer unaufhaltsamen Armee. Also er benutzt hier diese Sachen, diese Worte, was wir gerade gelesen haben, und die Menschen hören das. Und für sie ist klar, dort kommt eine unfassbar starke Armee, die ist nicht aufzuhalten. Die sind militärisch hochgerüstet, die sind bis unter die Zähne bewaffnet, so würde man das heute vielleicht sagen, und wir können sie nicht aufhalten. Heute wird man hier vielleicht von Panzer, von Waffen, Raketen, Bomben und so weiter lesen. Das wäre etwas, was wir heute beschreiben. Damals wurde es so beschrieben, wie die Menschen es verstehen konnten. Da wurde vom Wurfgeschossen und von diesen ganzen Dingen gesprochen, die wir gerade gelesen haben. Wichtig ist, dass wir verstehen, hier kommt eine unfassbar starke Armee, die bewaffnet ist, die so groß ist, wie das, man hat es vorher noch nicht in dieser Größenordnung gesehen, und diese Armee, sie bedroht letztendlich das Volk. Wichtig ist, das ist letztendlich auch die gleiche Aussage hier wie in dem ersten Abschnitt, dass wir verstehen, warum Joel diese Armee und diese Ereignisse, die vor dem Tag des Herrn passieren, so genau beschreibt. Und die Antwort darauf, also auf die Frage, warum beschreibt er das so genau, die lesen wir letztendlich hier in Vers 11, also am Schluss. Hier lesen wir, wer kann diesen Tag oder wer kann den Tag des Herrn ertragen? Das ist eine Frage, mit der er hier endet. Das ist eine Frage, auf die jeder eine Antwort geben muss, aber letztendlich ist die Antwort klar. Also wenn man das alles gelesen hat, was dort passiert, man wird am Ende sein, also das Land wird kaputt sein und so weiter, und er beschreibt alles und dann fragt er am Ende, wer kann das ertragen? Und die Antwort ist niemand. Niemand kann das ertragen. Den Tag des Herrn kann niemand ertragen. Wenn schon die Begleiterscheinungen oder diese Begleitereignisse, also es ist ja noch nicht mehr der Tag des Herrn, das kommt ja später, aber wenn schon diese Ereignisse, die diesem Tag bevorgehen, so schlimm sind, dann kann den Tag des Herrn absolut niemand ertragen. Dem Empfänger dieser Botschaft soll klar werden, dass sie nichts mehr haben, also wenn das alles eintritt, dass sie nichts mehr haben und dass Buße das Einzige ist, was sie noch retten kann. Und das ist auch die Absicht dieser Texte bis jetzt Kapitel 2. Denn beim nächsten Mal, ihr könnt das zu Hause weiterlesen, geht es mit Buße weiter und mit einem Gnadenangebot letztendlich nochmal, was konkreter wird. Aber bis hierhin soll den Leuten klar werden, den Empfänger dieser Botschaft, ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Wenn das passiert, ich kann nichts mehr machen. Ich kann mich nicht mehr aus eigener Kraft, mit eigener militärischen Waffen, ich kann nichts mehr machen, es ist zu Ende. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Das Einzige, was mich irgendwie noch retten kann, das ist tu Buße. Das ist das, was Gott sagt. Das ist das Einzige, was mich retten kann. Wisst ihr, und ich fand, habe ich eine gewisse Parallele zu unserem Leben gesehen. Wisst ihr, wir Menschen, wir sind in unserer Sünde verstrickt. Und wir müssen verstehen, dass wir nichts tun können, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen, dass wir uns Mühe geben können. Wir können gute Dinge tun, aber das reicht nicht aus. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Das Einzige, was uns retten kann in dieser Situation, die so ausweglos ist, ist tu Buße. Das ist das Einzige, was rettet. Und den Leuten muss das hier klar werden, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen und dass es nicht weitergeht. Und das ist letztendlich auch, wie ich bereits schon sagte, der Grund, warum wir diesen Text haben. Also wir haben ja aus der Dunkelheit ins Licht und Gott nimmt diesen ersten Teil hier, um dem Menschen klarzumachen, wie dunkel es wirklich ist. Und bevor Gott Menschen ins Licht führen kann, muss er ihnen oft einfach zeigen, wie dunkel es um ihn herum ist. Denn wenn sie die Dunkelheit nicht erkennen, verstehen sie nicht, dass sie ins Licht gebracht werden müssen. Und hier möchte ich jetzt auch zu den Anwendungen kommen. Ich habe mir überlegt, okay, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Also Gott zeigt erstmal dem Volk, ihr seid in einer unfassbaren Dunkelheit und ich bin der einzige Weg ins Licht. Ich kann euch ins Licht führen und ich will euch ins Licht führen. Das haben wir jetzt verstanden, das können wir jetzt einordnen. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir versuchen, gewisse Anwendungen trotzdem aus diesem Text für uns herauszuziehen, die wir auch auf unser Leben anwenden können. Und am Anfang dachte ich, okay, als ich das gelesen habe, viel kannst du hier nicht anwenden, weil das ist ja nur Drohung, Drohung, Drohung. Aber trotzdem gibt es drei Dinge, die mir hier wichtig geworden sind, die wollte ich uns weitergeben. Und diese Dinge, obwohl das so negativ ist, sind für mich persönlich ziemlich ermutigend gewesen. Das eine ist, bevor Gott uns Menschen, das, was ich gerade schon gesagt habe, ins Licht führt, muss er uns oft auf heftige Art und Weise zeigen, in was für einer Dunkelheit wir leben. Das ist einfach auch oft der Weg Gottes. Gott lässt uns in Dinge hineingehen. Gott drückt uns manchmal in Situationen auch, wo wir einfach nicht mehr weiter wissen, wo wir mit dem Rücken zur Wand stehen und wo wir feststellen, dass er der einzige Weg ist. Dass Buße tun das Einzige ist, was uns aus dieser Situation herausführt. Und oft ist es bei uns Menschen leider so, dass wir erst in diesen Momenten wirklich bereit sind, zu kapitulieren vor Gott und zu sagen, ich tue Buße, ich brauche deine Hilfe, du musst mich hier herausführen. Das Zweite, selbst in der Gerichtsandrohung ist Gott immer noch gnädig und zeigt einen Ausweg. Also selbst da, wo er das Gericht androht, ist er immer noch gnädig. Und das ist auch letztendlich der Charakter Gottes. Wir haben letztes Mal gesagt, dass wir in den kleinen Propheten den Charakter Gottes sehen. Gott geht nach bis zum Ende. Bis zum Ende sagt er, tut Buße. Und das ist hier nämlich der Weg, den Gott den Menschen anbietet. Egal wie schlimm es ist, ich bin gerecht, ich werde Gericht üben, aber tut doch Buße, solange ihr noch Buße tun könnt. Also selbst in der Gerichtsandrohung ist Gott immer noch gnädig und zeigt den Menschen den Ausweg. Und das Dritte und Letzte, was ich so als Anwendung herausnehmen möchte, Gott führt die Geschicke dieser Welt. Egal was passiert, es ist von Gott geführt. Das lesen wir hier. Gott benutzt letztendlich diese schreckliche Armee, um gewisse Dinge zuzulassen, um das Volk letztendlich auch an die Wand zu führen, wo sie mit dem Rücken an der Wand stehen und nicht weiter können. Es ist alles in Gottes Hand. Aber es gibt auch ein Maß und wenn das erreicht ist, dann dreht Gott das Ganze um. Und ich finde, es ist total beruhigend zu wissen, dass egal, was in dieser Welt passiert, es passiert nicht, weil Gott es irgendwie naja, nicht im Griff hat oder es ihm aus der Hand gleitet oder sonstiges oder weil irgendwelche Mächte oder Menschen so schlau sind, dass sie Gott überwinden können. Nein, es passiert, weil Gott es zulässt, egal in welcher Situation wir leben. Auch in der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, die letzten 1,5 Jahre, Gott hat alles in seiner Hand. Und es passiert nichts auf diesem Planeten, was er nicht zulässt und was er letztendlich nicht so führt. Alles, was auf dieser Erde passiert, ist in seiner Hand, ist fest in seiner Hand. Und ich finde, das ist etwas, was uns persönlich als Kinder Gottes immer wieder Trost geben sollte. Wir dürfen uns immer wieder in die Hand Gottes fallen lassen. Wenn wir in Situationen sind, wo wir nicht weiter wissen, dann dürfen wir trotzdem wissen, unser himmlischer Vater weiß es, weil er uns hier führt. Und das ist letztendlich auch ein Trost, der später in diesem Buch auch immer wieder oder immer deutlicher wird, dass Gott alles in seiner Hand hat. Und dass Gott aus der Dunkelheit, aus der tiefsten Dunkelheit auch ins Licht führen kann. Amen. Ich würde noch gerne zum Abschluss dieser Bibelarbeit beten und bitte euch dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, das du uns hinterlassen hast, in dem wir studieren dürfen. Oft gibt es einfach Texte in deinem Wort, die wir nicht sofort verstehen, Situationen, die wir nicht begreifen. Manchmal sind es auch Charakterzüge und Situationen, die du zulässt, die wir vielleicht als Menschen anders führen würden. Aber wir dürfen immer wieder feststellen, wenn wir dein Wort weiterlesen, dass deine Wege so viel durchdachter, so viel weiser, so viel vollkommener sind als unsere Wege. Wir dürfen immer wieder feststellen, wie du an das Ziel kommst, wie du mit deinem Weg wirklich ans Ziel kommst. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir, wenn wir diesen Propheten weiter studieren, wirklich erkennen, Herr, wie du auch mit deinem Volk aus der Dunkelheit ins Licht kommen wirst. Wie du deine Versprechen, wie du deine Größe einfach einhältst. Und dort, wo wir Menschen uns auf dich verlassen, wo wir Buße tun, wo wir unser Leben, unsere Hoffnung auf dich setzen, da sind wir nicht verloren, sondern dort führst du uns ins Licht. Danke dafür, dass du alles, was in dieser Welt passiert, auch um uns herum jetzt und auch in Zukunft, dass du das in deiner Hand hast und dass wir einfach uns ruhig wissen dürfen in dir, Herr, denn nichts auf dieser Welt passiert, ohne dass du es zulässt und dass du es führst. Amen.